Also, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung zum Thema Arbeit und Konstruktion. Die Gliederung ist sehr einfach. Der erste Teil geht eben zum Arbeitsbegriff und dazu auch, was er für die Pädagogik für eine Relevanz hat, und der zweite zum Konstruktionsbegriff bzw. der Veränderung der Arbeit, die Arbeit erfährt, hin zur Konstruktion. Und das hängt eben mit der Informatisierung der Arbeit zusammen. Zunächst also zum Arbeitsbegriff. Ich beginne mit einer anthropologischen Bestimmung der Arbeit. Anthropologisch heißt, dass es eine Bestimmung von Arbeit ist, die Arbeit als wesentlich für menschliche Existenz zu bestimmen versucht. Und eine solche anthropologische Bestimmung der Arbeit wäre hier in einer ihrer kürzestmöglichen Formen dargestellt, nämlich Arbeit ist notwendige Tätigkeit. In notwendig liegt drin, dass es eine Not gibt, auf die Arbeit antwortet. Und das ist eben die Not, die beispielsweise der Sozialphilosoph Arnold Gehlen dahingehend charakterisiert hat, dass er gesagt hat, die menschliche Gattung ist aufgrund ihrer physischen Ausstattung, ihrer biologischen Ausstattung unzureichend eingepasst in ihre natürliche Umwelt. Das ist die Not, mit der die Menschen oder die Menschheit als Gattung konfrontiert ist und auf die sie mit Arbeit antwortet. Andere Gattungen sind eben aufgrund ihrer biologischen, physischen Ausstattung schon hinreichend in ihre natürliche Umwelt eingepasst und brauchen deswegen nicht zu arbeiten. Arbeit soll also diese Not wenden, diese Not vom Menschen abwenden, die in dieser unzureichenden Einpassung besteht. Darin liegt eben also, dass es eine zu wendende Not gibt und dass es ein Subjekt bzw. Objekt dieser Tätigkeit gibt, wenn wir von notwendiger Tätigkeit sprechen. Der Mensch ist das Subjekt dieser Tätigkeit. Also wenn wir von Arbeit sprechen, sprechen wir zumindest ursprünglich eben von menschlicher Arbeit, von Arbeit, die von Menschen ausgeübt wird. Also dieser Bestimmung nach würden Maschinen nicht arbeiten. Und auch Geld würde nicht arbeiten, obwohl uns das ja manchmal suggeriert wird, dass sie das tun. Es liegt hier also auch nicht der physikalische Begriff von Arbeit zugrunde, sondern das ist ein ursprünglicherer Arbeitsbegriff, auf den ich mich hier beziehe. Also Arbeit als menschliche Tätigkeit, und das Objekt dieser Tätigkeit ist im Grunde genommen im weitesten Sinne die Welt des Menschen, in die er eben unzureichend eingepasst ist und die er durch Arbeit so umgestaltet, dass er in ihr oder dass die Menschheit in ihr so etwas wie ein Zuhause finden kann. Das griechische Wort für Zuhause, für Haus, für Zuhause ist Oikos, kommt in Ökologie und in Ökonomie jeweils vor. Es geht also sowohl bei der Ökonomie als auch bei der Ökologie darum, das menschliche Haus, also die Welt als menschliches Zuhause, in Ordnung zu bringen, in Ordnung zu halten oder eben auch weiter zu entwickeln. Also das ist zunächst mal so die Grundlage, von der ich ausgehen möchte, dass Arbeit in diesem Sinne notwendige Tätigkeit ist. Aber der Arbeitsbegriff wird inzwischen erweitert und wird auch auf Bereiche ausgedehnt, die diesem ursprünglichen Arbeitsbegriff nicht mehr so direkt entsprechen. Also wir sprechen ja beispielsweise auch von Beziehungsarbeit, von Trauerarbeit und ich weiß nicht, was in welchen Zusammenhängen noch von Arbeit gesprochen wird. Das sind also Übertragungen des ursprünglichen Arbeitsbegriffs auf Bereiche, für die das ursprünglich nicht zutraf. Was dadurch aber angezeigt wird, ist, dass das, was in Arbeit wirkt, nämlich auf der einen Seite eine Not, der begegnet werden soll, die gewendet werden soll, zum zweiten aber eben auch eine Zielgerichtetheit der Tätigkeit hin auf Veränderung, der man seine Anstrengung widmet, dass so etwas auch auf Bereiche des menschlichen Lebens inzwischen tatsächlich anzuwenden ist, auch bei denen man früher eine solche Zielgerichtetheit, eine solche bewusste Anstrengung nicht unbedingt verortet hätte. Also wenn jemand trauert, dann trauert er halt eben und die Trauer kommt über ihn. Aber wenn ich von Trauerarbeit spreche, dann ist das etwas, was ich mir vornehme, worauf ich sozusagen meine Aufmerksamkeit, meine Bewusstheit richte und wo ich vielleicht sogar strategisch vorgehe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das Gleiche gilt bei Beziehungsarbeit. Ich habe sie nicht mehr einfach nur, So, und erfinde mich einfach nur in ihr, sondern ich arbeite dran. So. Jetzt gibt es aber Erweiterungen und Verschiebungen des Arbeitsbegriffs, die für die Pädagogik oder für pädagogische Prozesse auch eine besondere Rolle spielen. Das ist das, was wir auch von Arbeiten sprechen, wenn jetzt nicht ein Gegenstand bearbeitet wird, wie das in der unmittelbaren physischen Produktion und Arbeit der Fall ist, sondern wenn wir beispielsweise Lernende eine Aufgabe bearbeiten lassen. Eine Aufgabe ist aber jetzt nicht ein Gegenstand, den man einem Formungsprozess unterwirft und danach kommt was anderes dabei raus, als er am Anfang war. So wie ich Metall, sagen wir mal, zu eben einem Schmuckstück verarbeiten kann oder durch Bearbeitung dazu umformen kann. Aufgabe, das Bearbeiten einer Aufgabe meint offensichtlich etwas anderes. Eine Aufgabe steckt eher einen Rahmen ab, innerhalb dessen etwas bearbeitet werden kann. Also ich kann eine Arbeitsaufgabe bekommen und wenn ich diese Aufgabe bearbeite ich etwas, eben zum Beispiel ein Stück Metall, damit etwas dabei herauskommt, weil das meine Aufgabe ist. Aber die Aufgabe verändert sich nicht dadurch. Ich erfülle sie. Also insofern ist unser Reden Aufgabenbearbeitung, unser übliches Reden in der Pädagogik, wenn wir sagen, Aufgaben zu bearbeiten, schon eine Verschiebung hin dazu, dass wir eher den Rahmen damit bezeichnen, innerhalb dessen etwas aufgegeben ist zum Bearbeiten. Wir sprechen ursprünglich von der Verarbeitung von Material. Material wird zu etwas verarbeitet, Metall wird zu Schmuck etwa verarbeitet. Wir sprechen aber in der Pädagogik eben auch von der Verarbeitung von Erfahrungen. Also Menschen machen Erfahrungen. Und es gehört zu ihrem Entwicklungsprozess, dass sie diese Erfahrung nicht einfach nur machen, sondern dass sie sie eben auch verarbeiten, dass sie sich also sich zum Gegenstand machen und sie eben verarbeiten und zwar jetzt nicht zu etwas anderem als Erfahrungen, sodass nachher, wie das bei der Verarbeitung von Metall zu Schmuck ist, dass nachher das Metall im Schmuckstück eben zu Schmuck geworden ist, sondern wenn wir von Verarbeitung von Erfahrungen sprechen, werden Erfahrungen eben nicht zu etwas anderem, wovon sie dann Bestandteil sind, sondern es entsteht etwas anderes oder Neues, was auf Erfahrungen basiert, aber über Erfahrungen hinausgeht, etwa Erkenntnis, Einsicht. Vielleicht sprechen wir auch, dass jemand durch Erfahrung reift oder erwachsener wird. Und schließlich ist es so, dass wir überhaupt in unserer Lebenswelt ja immer weniger wirklich materielle Gegenstände bearbeiten und immer mehr Gegenstände bearbeiten, die nicht materieller Art sind. Insbesondere eben Symbole. Es werden Symbole bearbeitet und verarbeitet. Das heißt, wir lesen Texte, wir schreiben Texte. Alles dies hat zwar auch materielle Aspekte, indem wir beispielsweise eben ein Blatt Papier verändern. Aber das ist ja nicht das, worauf es dabei ankommt, sondern worauf es dabei ankommt, ist eben die geistige und kulturelle Arbeit an symbolischen Repräsentationen von Welt. Wir erzeugen solche symbolischen Repräsentationen, indem wir einen Text beispielsweise schreiben. Wir interpretieren solche symbolische Repräsentationen von Welt, wenn wir einen Text lesen und versuchen, ihn zu verstehen und ihn dann zu Wissen und vielleicht noch weitergehend zu Bildung verarbeiten. Also alles das erweitert den Arbeitsbegriff und rückt das, was Arbeit heißt, immer näher ran und hinein in pädagogische Prozesse. Und das wäre dann das, was ich jetzt im dritten Abschnitt dieses Unterkapitels der heutigen Vorlesung nochmal betrachten möchte, was denn nun die pädagogische Bedeutung von Arbeit ist. Also das Erste ist, wenn wir arbeiten oder wenn Menschen arbeiten, dann verändern sie ihre Welt. Dabei, wenn sie die Welt verändern, entwickeln sie auch ihre Fähigkeiten, diese Welt zu verändern. Also wer arbeitet, lernt dabei auch etwas. Er lernt auch dabei zu arbeiten. Also durch Arbeit lernt man zu arbeiten. Das heißt, Arbeit hat in diesem direkten Sinne eine erzieherische Wirkung, also sie verändert Menschen. Zum anderen hat sie auch noch eine indirekte erzieherische Wirkung, nämlich dadurch, dass eben die Umwelt verändert wird und auf diese Umwelt hin nun eben Menschen sich wieder einstellen, neu einstellen, ein anderes Verhältnis zu ihrer Umwelt entwickeln. Das heißt, auch vermittelt über die veränderte Umwelt wirkt die Arbeit zurück, verändernd zurück auf den Menschen und verändert ihn also wiederum, beziehungsweise erzieht ihn. Also in diesem doppelten Sinne, erstens durch den Arbeitsprozess selbst, zweitens durch die indirekte Wirkung der Ergebnisse der Arbeit, der Veränderung der Welt, erzieht Arbeit. Wenn wir von Erziehung sprechen, dann meinen wir damit die Formung eines Menschen zunächst mal, die nicht unbedingt seinem eigenen Willen entspricht, sondern andere oder andere Faktoren, andere Instanzen üben eine erzieherische Wirkung auf einen Menschen aus, der sich dieser Mensch unterziehen kann oder auch versuchen kann zu entziehen. Aber Erziehung bedeutet zunächst mal, dass jemand anderes eine solche pädagogische Einflussnahme auf mich ausübt, wenn ich erzogen werde. Wenn wir dagegen von Bildung sprechen, dann meinen wir damit etwas anderes, als wenn wir von Erziehung sprechen in der Pädagogik. Dann meinen wir damit eben, dass die Entwicklung, die ein Mensch durchläuft, im Wesentlichen auf seine eigene Tätigkeit und auf seinen eigenen Willen, sich zu entwickeln und auf seine eigene Sinngebung für diese Entwicklung zurückzuführen ist und nicht in erster Linie auf die prägenden Wirkungen anderer Instanzen, Menschen, der Umwelt oder wie auch immer. Deswegen habe ich auch mal so ganz plakativ die Unterscheidung gemacht für die moderne Pädagogik, dass die Erziehung die Entwicklung eines Menschen bezeichnet, die, soweit sie durch Fremdbestimmung charakterisiert ist, und Bildung diese Entwicklung eines Menschen bezeichnet, soweit sie auf Selbstbestimmung zurückzuführen ist. Nun ist Arbeit etwas, in dem die Menschen einer Not gehorchen. Das heißt, sie werden durch die Not, durch ihre Not, das war ja die Ausgangsbestimmung, zu etwas genötigt, eben zur Arbeit genötigt oder gezwungen. Ohne Arbeit könnten sie nicht überleben. Insofern kann man nicht gerade sagen, dass die Arbeit, das zu arbeiten, eine selbstbestimmte Tätigkeit ist. Arbeit ist eben ernötigt, ist erzwungen. Sie muss sein, ob sie gewollt ist oder nicht, sie muss eben sein. Und insofern enthält sie eben das Moment von Fremdbestimmtheit. Aus diesem Grunde gibt es ja auch, solange es die Menschheit gibt, auch das Bemühen, sich von der Arbeit zu befreien, weil sie eben einen Moment von Fremdbestimmung ausmacht. Wenn wir aber von Bildung sprechen, dann geht es um eine Entwicklung aus Selbstbestimmung heraus. Und insofern gibt es hier erstmal eine Unverträglichkeit von Arbeit und Bildung. Gerade weil Arbeit Fremdbestimmung ist, weil sie nötigt, erfüllt sie nicht das Moment von Selbstbestimmung, das für den Bildungsbegriff zugrunde gelegt wird. Deswegen braucht Bildung, damit sie möglich werden kann, die Distanz zur Arbeit. Das kann man ganz schlicht daran sehen, dass die Einrichtung unserer Bildungsinstitutionen, die ja im 18. Jahrhundert flächendeckend begonnen hat, so dass es hat einige Zeit gedauert, 100, 150 Jahre oder länger sogar in Deutschland, in manchen Regionen, bis also wirklich dann die allgemeine Schulpflicht und das Recht des Schulbesuchs auch tatsächlich überall durchgeführt war. Aber so seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir den Zustand erreicht, dass die gesamte nachwachsende Generation doch einen recht langen Zeitraum ihres Lebens in der Schule und anderen Bildungseinrichtungen verbringt. Da muss man dazu sagen, statt zu arbeiten. Das heißt, die Einrichtung von Schule bedeutete die Abschaffung von Kinderarbeit und sie konnte auch nur so weit durchgesetzt werden, wie dann im 19. Jahrhundert auch tatsächlich die Kinderarbeit per Gesetz, das war dann in Deutschland, Preußen vor allen Dingen die Fabrikgesetzgebung der 30er Jahre, 1836, wo also erstmals dann von staatlicher Seite her die Kinderarbeit deutlich eingeschränkt wurde und damit die Bedingung dafür geschaffen wurde, dass das, was auf dem Gesetz längst oder per Gesetz längst eigentlich hätte der Fall sein sollen, nämlich dass die gesamte nachwachsende Generation die Gelegenheit hatte, zur Schule zu gehen, dass das nun auch wirklich durchgesetzt werden konnte, denn bis dahin, also bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, scheiterte das weitestgehend daran, dass die Kinder in die Fabriken geschickt wurden, weil das für die Eltern zum Teil auch lebensnotwendig wiederum war, dass dieses Einkommen dazu kam zum Familieneinkommen. Die Folge war natürlich dann auch die, dass also mit der Abschaffung von Kinderarbeit notwendigerweise das Einkommen der Erwachsenen sich erhöhte, die Konkurrenz wurde geringer, die Arbeitskräftekonkurrenz wurde geringer, weil die billigen Arbeitskräfte der Kinder eben nicht mehr in Konkurrenz zu den teureren Arbeitskräften der Erwachsenen standen. Und auf diese Weise sozusagen hinterrücks wurde damit auch wiederum die Notwendigkeit der Kinderarbeit durch die höheren Einkommen der Erwachsenen auch reduziert, sodass er sich dann tatsächlich auch durchsetzen konnte und sich auch durchsetzen musste, zum Teil anfangs nicht nur gegen den Widerstand der Fabrikbesitzer, sondern auch gegen den Widerstand der Eltern der Kinder. Also die Abschaffung der Kinderarbeit zeigt sehr deutlich als Voraussetzung dafür, dass überhaupt Bildung flächendeckend ermöglicht werden konnte in unseren Bildungsinstitutionen, dass Bildung Distanz zur Arbeit braucht. Sie darf nicht den Notwendigkeiten der Arbeit unterliegen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt die dritte Aussage, besteht aber auch nicht nur dieses sozusagen negative Verhältnis, dieses Gegensatzverhältnis zwischen Arbeit und Bildung, sondern es besteht auch ein positives Verhältnis zwischen Arbeit und Bildung. Arbeit provoziert Bildung. Was meine ich damit? Damit soll gesagt sein, dass ich hatte eben schon angesprochen, Arbeit als etwas, was eine Not, als Notwendigkeit erfahren wird. Das heißt, Arbeit antwortet auf eine Lebensnot, die empfunden wird. Sie soll diese Lebensnot wenden oder reduzieren. Aber indem sie dies tut, ist sie selber gleichzeitig auch eine Not. Also sie ist eben auch etwas Erzwungenes. Und insofern gibt es nicht nur im Prozess der menschlichen Arbeit und ihrer Entwicklung das Motiv, sich von der materiellen Not der physischen Existenz zu befreien, sondern immer auch schon das Motiv, sich von der Notwendigkeit der Arbeit zu befreien. Also auch die Arbeit zu reduzieren, die notwendige Arbeit zu reduzieren. Das eine ist die Arbeit, die Lebensmittel im weitesten Sinne produziert. Und indem sie Lebensmittel produziert, erleichtert sie uns eben das Überleben. Das sagt ja der Name Lebensmittel schon. Auf der anderen Seite produziert die Arbeit aber auch Arbeitsmittel. Also sie produziert nicht nur Lebensmittel, sondern sie produziert auch Arbeitsmittel, Werkzeuge, Maschinen und so weiter. Und indem sie dies tut, befreit sie jetzt nicht nur von der materiellen Not, sondern sie befreit eben auch sozusagen von sich selbst. Die Arbeit befreit von der Arbeit. Also Arbeit hat eine Entwicklung durchgemacht, in der sie an der Abschaffung ihrer selbst, oder sagen wir lieber Reduzierung ihrer selbst, denn die Abschaffung ist zwar immer schon ein Traum, aber nie, sag mal so, jetzt nahe gerückt, dass man sagen könnte, aha, bald sind wir soweit. Also, dass die Arbeit mal ganz abgeschafft werden kann, ist wohl eher nicht wirklich eine realistische Perspektive, aber ihre Reduktion war immer schon ein Motiv der Arbeit. Dazu bedarf es aber des menschlichen Erfindungsgeistes. Also neue Werkzeuge, neue Verfahren, Maschinen müssen ja entwickelt werden, müssen erfunden werden. Neue Materialien müssen entwickelt werden. Alles dies bedingt, dass die Menschen sich nicht einfach nur in die Welt, in der sie sich vorfinden, eben irgendwie hineinfinden, sondern auch, dass sie die Potenziale entdecken, die in dieser Welt zu ihrer Veränderung auch angelegt sind. Das heißt, sie müssen anfangen, diese Welt zu durchdringen, geistig zu durchdringen und zu durchschauen. Und das bedeutet, also die geistige Durchdringung ihrer Welt, das Durchschauen von Welt, bedeutet unter anderem naturwissenschaftliche Bildung, es bedeutet technische Bildung. Es bedeutet aber im Hinblick darauf, dass Arbeit ja immer auch im kulturellen Kontext stattfindet, unter gesellschaftlichen Bedingungen stattfindet, natürlich auch eine Auseinandersetzung eben mit den gesellschaftlichen, den kulturellen Bedingungen von Arbeit, also insofern auch kulturelle und geistige Bildung über das naturwissenschaftliche und technische Feld hinaus. Das heißt also, Arbeit provoziert in dem Sinne Bildung, dass um ihrer zunehmenden Abschaffung willen, wir können auch anders sagen, um der Steigerung der Produktivität der Arbeit willen, oder wir können noch anders sagen, um des technischen Fortschritts willen eben Bildung benötigt wird. Das heißt also, das, was die Arbeit auf der einen Seite verhindert, nämlich Bildung, ist gleichzeitig das, was sie auch ernötigt, also was sie provoziert, was sie braucht, und wofür sie dann auch die Bedingungen schafft. Also sie verhindert Bildung, insofern derjenige, der arbeiten muss, sich nicht bilden kann. Sie provoziert Bildung, insofern sie um ihre eigenen Entwicklung willen, technischer Fortschritt als Stichwort, Bildung benötigt, indem sie diesen technischen Fortschritt tatsächlich bewirkt, erlaubt sie die Freistellung eines großen Teils der Bevölkerung für eine große Phase ihres Lebens von Arbeit und ermöglicht den Besuch von Bildungseinrichtungen. So hängt also auf eine sehr verschlungene Weise Arbeit mit Erziehung und Bildung zusammen und hat von daher natürlich auch eine pädagogische Bedeutung, und zwar eine sehr fundamentale pädagogische Bedeutung. Das zweite ist, dass Arbeit in Bildungsprozessen ebenfalls eine Rolle spielen kann, obwohl ich ja gesagt habe, dass Bildungsprozesse, dass Bildung die Distanz zur Arbeit braucht. Insofern kann die Arbeit, die im Rahmen von Bildungsprozessen stattfindet, nie dieselbe sein wie die Arbeit, die Bildung als notwendige Arbeit verhindert. Denn wenn die Arbeit auch innerhalb von Bildungsprozessen den Notwendigkeiten unterläge des Lebens, auf die sie zu antworten hat, dann würde sie eben die Bestimmungen erfüllen, die dann wiederum gerade Bildung nicht ermöglichen. Das heißt, sie würde unter Effizienzgesichtspunkten stehen, sie würde unter ökonomischen Gesichtspunkten stehen, die, wenn die Kinder beispielsweise arbeiten, müsste man darauf achten, dass die Produkte marktfähig sind, dass Preise erzielt werden können, mit denen die Kosten wieder reingeholt werden und so weiter und so fort. Das heißt, alles würde sich jetzt wiederum wie draußen außerhalb von Bildungsprozessen auch eben auf Arbeit als notwendige Arbeit beziehen, während sie ja in Bildungsprozessen doch einen etwas anderen Sinn hat. Wenn nämlich in Bildungsprozessen gearbeitet wird, dann geht es darum, dass man das Arbeiten lernen soll. Das Arbeiten lernen heißt Fähigkeiten entwickeln, erproben, entwickeln, die man zum Arbeiten braucht. Aber diese Fähigkeiten hat man eben noch nicht. Und dafür, für die Entwicklung dieser Fähigkeiten muss Raum gegeben werden. Insofern darf das keine Arbeit sein, in der man das Arbeiten lernt. Das darf keine Arbeit sein, die schon unter ökonomischen Diktaten steht. Das zweite ist, dass man, indem man arbeitet, auch Erfahrungen macht, sowohl mit sich selbst, mit seinen eigenen Fähigkeiten, auch den Grenzen der eigenen Fähigkeiten, als auch mit dem Material und den Werkzeugen, mit denen man arbeitet. Das heißt, wenn man ein Stück Metall etwa bearbeitet, dann erfährt man auch etwas über Metall, über seine Eigenschaften, wie es sich verformen lässt, welche unterschiedlichen Metalle es gibt, welche unterschiedlichen Verformungseigenschaften sie haben, wie das ist, wenn man Metall erhitzt, wo der Schmelzpunkt ist und wofür das wiederum bedeutsam ist. Das heißt, durch Arbeiten gewinnt man auch Erkenntnisse. Man lernt nicht nur zu arbeiten, sondern man lernt auch etwas über die bearbeitete Sache. Und schließlich ist Arbeit ein Feld, in dem man das, was man gelernt hat, auch wiederum erproben kann. Also gucken kann, ob das, was man gelernt hat, dafür auch tatsächlich trägt. Ob man damit hinreichend ausgestattet ist mit dem, was man gelernt hat für den Arbeitsprozess. Also dann wäre Arbeit so etwas wie die Bewährung von Lernprozessen oder von Bildungsprozessen. Alle diese Bereiche kommen in Bildungsprozessen vor und haben da ihre Relevanz in erster natürlich in berufsbezogenen Bildungsprozessen, aber nicht nur dort, selbstverständlich auch in den allgemeinbildenden Bildungsprozessen, denn auch die sind ja darauf bezogen, dass Menschen mal in der Lage sind zu arbeiten, sich in Gesellschaft zurechtzufinden und den Anforderungen von Gesellschaft entsprechen zu können. Und zum Schluss möchte ich unter der Überschrift Arbeit auf etwas zurückkommen, was wir früher in dieser Vorlesung ja schon mal betrachtet haben, so eine Art von Grundstruktur dessen, was im Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitssubjekt und Arbeitsgegenstand unter der Zwischenschiebung des Arbeitsmittels oder des Werkzeugs anzutreffen ist. Also dass ein Subjekt seine Absichten mittels des Werkzeugs auf ein zu bearbeitendes Objekt richtet, sodass am Ende dann ein Ergebnis herauskommt, also das Objekt verformt wird hin zu einer Gestalt, die vorher vorgesehen war auf Seiten des Subjektes. Das ist diese Grundstruktur. Wir hatten da die beiden Seiten des Werkzeugs, das ist auf der einen Seite dem Subjekt, das es führt, zugewendet sein muss. Das macht die Handlichkeit aus, oder wenn man das in informationstechnischen Termini ausdrücken wollen, ist das sozusagen die Benutzerschnittstelle. Und nach der anderen Seite haben wir die dem Objekt, dem zu bearbeitenden Objekt zugewandte Seite des Werkzeugs. Das macht die Wirksamkeit des Werkzeugs aus oder eben wieder in Termini von informationstechnischen Systemen die Funktionalität des eingesetzten Systems. Das ist jetzt der Ansatzpunkt, und um im zweiten Teil der heutigen Vorlesung, der unter der Überschrift Konstruktion steht, zu betrachten, was sich eigentlich verändert, wenn sich die Arbeit verändert und was das wiederum für die Pädagogik bedeutet. Das, was wir gerade gesehen haben, diese Struktur taucht hier jetzt wieder auf in dem Kästchen oben links. Das soll jetzt unser Ausgangspunkt sein. Das ist der reale Arbeitsprozess als ein noch nicht maschinisierter und noch nicht informatisierter Arbeitsprozess. Ein Subjekt benutzt ein Werkzeug, um etwas zu bearbeiten und dabei ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Informatisierung eines solchen realen Arbeitsprozesses bedeutet nun zunächst, dass von diesem realen Arbeitsprozess, ein Modell entwickelt wird. Ein Modell entwickeln wir von einem Prozess, wir hatten das in dieser Vorlesung ja schon mehrmals, indem wir uns eine Vorstellung davon machen, eine gedankliche Vorstellung davon machen. Insofern hätten wir ein Modell des Prozesses im Kopf. Wenn wir allerdings von Informatisierung sprechen, ist es damit nicht getan. Das ist natürlich eine Zwischenstufe, die auch dabei eine Rolle spielt, aber das Ergebnis ist nicht einfach nur das gedankliche Modell, sondern das informatische Abbild ist dann ein lauffähiges Programm, das also den realen Arbeitsprozess sozusagen simuliert. Also wir haben einen Übergang zwischen realen Arbeitsprozess und seinem informatischen Abbild oder seiner Simulation. Und dieser Übergang wird durch Modellbildung mit den verschiedenen Schritten, die dazugehören, vollzogen. Am Anfang eben die Entwicklung eines gedanklichen Modells, das dann soweit formalisiert werden muss, dass es als Algorithmus aufgeschrieben werden kann. Und wenn es als Algorithmus aufgeschrieben werden kann, dann ist es im Prinzip auch möglich, es als Computerprogramm zu realisieren und zu implementieren, sofern wir denn die entsprechende Hardware haben, auf der dieses Programm laufen kann. Das Programm, das dann läuft, ist in dem Sinne eben eine Simulation, dass es, wenn man so will, so tut, als ob es der reale Arbeitsprozess sei, aber dieser reale Arbeitsprozess nicht wirklich ist. So wie der Simulant, der einen Kranken simuliert, so tut, als ob er ein Kranker sei, aber in Wirklichkeit kein Kranker ist. Oder ein Kranker, der einen Gesunden simuliert. Gut. Das war das, was wir unter der Überschrift Simulation im Hinblick auf die Abbildungsfunktion von Simulationen, auf die rekonstruktive Funktion von Simulationen schon in dieser Vorlesung besprochen haben. Auch das, was jetzt dazu kommt, haben wir schon besprochen, nämlich dass den ursprünglichen Prozess zunächst mal in Form eines informatischen Abbildes lediglich rekonstruieren soll, nun als ein optimiertes Modell wiederum zum Vorbild für den realen Prozess wird. Das heißt, der reale Prozess soll nicht nur so, wie er halt ist, mit allen seinen Mängeln und seinen Überflüssigkeiten reproduziert werden, simuliert werden, sondern jetzt soll die Simulation weiterentwickelt werden hin zu einem optimierten Modell. Und dieses optimierte Modell soll nun Vorbild sein für den realen Prozess. Wir hatten das am Beispiel der Waschmaschine und des Waschvorgangs erörtert. Das heißt, das informatische Abbild wandelt sich zum informatischen Vorbild, nämlich zur Computersteuerung. Und diese Computersteuerung, das informatische Vorbild, das kann nun allerdings eben schlecht Menschen steuern, weil Menschen eben keine Maschinen sind und von daher schlecht steuerbar sind. Also sie sind nur so weit steuerbar, wie man sie dazu bringt, sich wie Maschinen zu verhalten. Das ist schwierig, das stößt auf Widerstände. Und insofern gehört zur Computersteuerung in der Regel dazu, dass wir uns nicht gesteuerte Menschen vorstellen, die vom Computer ihre Befehle empfangen, sondern Maschinen, die eben vom informatischen Vorbild, sprich vom Computerprogramm gesteuert werden. Also wenn wir uns das beim Waschvorgang vorstellen, dann hat das Waschprogramm nicht die Aufgabe, Menschen zu sagen, so jetzt tut ihr das und dann tut ihr das und dann tut ihr das und dann stehen ein Haufen Menschen am Bottich und tun das alles, was ihnen das Computerprogramm erzählt, sondern wir lassen eine Maschine diese Befehle ausführen, weil wir dann auch dafür sorgen können, dass das, was die Maschine tut, möglichst exakt dem entspricht, was das Programm auch tut. Wenn wir das bei Menschen realisieren wollten, müssten wir Gewalt und Zwang anwenden und auch das würde wiederum Widerstand erzeugen und so weiter. Also abgesehen von allen moralischen Fragen sozusagen, wäre es auch einfach auf der Ebene von Effizienz und von Ökonomie ein nicht unbedingt empfehlenswerter Vorgang, Menschen per Computer zu steuern. Auch das gibt's natürlich. Dass jetzt der reale Prozess nicht mehr das Vorbild für den informatischen Prozess ist, sondern dass der informatische Prozess das Vorbild für den realen Prozess ist und dass dies nun einschließt, dass der reale Prozess maschinisiert wird, damit er von Computer steuerbar ist. Das habe ich hier dadurch angedeutet, dass ich nun nicht mehr diese ursprüngliche, die Ausgangsstruktur beim realen Produktionsprozess habe, also beim realen Arbeitsprozess hatte ich ja vorher da geschrieben, mit einem Subjekt, einem Werkzeug und einem Objekt, da spielte der Mensch noch eine Rolle, sondern dass ich hier jetzt eine Hammermaschine an die Stelle gesetzt habe, kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen, aber es ist eine, ich versichere es Ihnen, habe ich jedenfalls unter dem Titel gefunden im Internet, eine Abbildung einer Hammermaschine, wo also kein Mensch mehr den Hammer führt, sondern der Hammer maschinell geführt wird und Material dann entsprechend gehämmert wird. So, das ist also schon mal die erste wesentliche Veränderung. Durch die Informatisierung des realen Prozesses haben wir eine Umkehrrelation in der Modellierung. Die Modellbildung im ursprünglichen Sinne, dass sie nämlich ein Abbild erzeugen soll, das Modell als Abbild erzeugen soll, dreht sich sozusagen um. Modellierung bedeutet jetzt, dass das Programm zum Vorbild wird oder das Modell zum Vorbild wird und dass das Modell modellierend auf die Realität einwirkt. Und das macht sie per Computersteuerung und das schließt gleichzeitig ein, dass dieser reale Prozess maschinisiert ist. Jetzt können wir mal näher hingucken, was sich denn da rechts in diesem Bereich, in dem es um das informatische Vorbild ging, tut. Ich hatte ja in dem Bild davor schon darauf hingewiesen, dass das, was in dem Bild davor noch enthalten war, nämlich Menschen, hier jetzt raus ist. Man könnte sich, also wenn man jetzt nur dieses Bild sieht, sieht man ja keine Menschen mehr. Heißt das, dass Menschen gar nicht mehr vorkommen, gar keine Rolle mehr spielen? Im realen Produktionsprozess kann es das tatsächlich heißen, da sind keine Menschen mehr. Wenn das eine computergesteuerte Anlage ist, dann gibt es vielleicht noch irgendwo draußen Menschen, die etwas überwachen, aber nicht mehr im Produktionsprozess, im Hämmerprozess sozusagen selber. Das machen dann die vollautomatisch gesteuerten Maschinen. Aber ich hatte ja schon gesagt, irgendwo draußen rum, und dieses irgendwo draußen rum kann man jetzt etwas näher spezifizieren, gibt es eben doch noch Menschen, die etwas tun, die arbeiten, aber die leisten jetzt eine eigenartige neue Art von Arbeit, die mit dem, was ursprünglich mal Arbeit hieß, nur noch sehr vermittelt etwas zu tun hat. Erstens mal arbeiten Sie nicht mehr in dem Raum, in dem der eigentliche Arbeitsprozess, also der reale Produktionsprozess, tatsächlich stattfindet. Da, wo wirklich gehämmert wird und Metall verformt wird. Damit haben Sie gar keine Berührung mehr. Das heißt, Sie müssen sich auch nicht mehr entsprechend schützen und kleiden und so weiter. Sie brauchen das alles nicht mehr, was die Menschen noch brauchten, die dort eingesetzt werden mussten. Sie führen auch keinen Hammer mehr und nichts dergleichen mehr. Der Raum, in dem Sie arbeiten, ist, sagen wir mal so, der hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass es sozusagen der Raum des Programms ist, der Raum des informatischen Vorbildes ist, der Raum, in dem der informatische Prozess stattfindet. Das ist der virtuelle Raum. Das ist kein physischer Raum, sondern das ist der virtuelle Raum des Programms, in dem also die virtuelle Maschine, in diesem Falle hier die virtuelle Hämmermaschine oder Hammermaschine, prozessiert, dabei natürlich auch den realen Prozess beobachtet, kontrolliert, immer wieder vermisst. Wo ist denn, also vermisst im Sinne von vermessen, nicht von vermissen, wo der reale Prozess gerade steht, also in welchem Zustand sich der reale Produktionsprozess gerade befindet, um daraufhin dann eben die nächsten Steuerschritte einzuleiten. Das ist also, sagen wir mal, der virtuelle Raum, in dem virtuell das geschieht, was in der Realität dann auch geschehen soll. In diesem Raum arbeiten nun eben auch Menschen, nämlich Menschen, die an Terminals sitzen, auf Bildschirme schauen, aber dadurch, dass sie auf Bildschirme schauen, sozusagen eintauchen in diesen virtuellen Raum und in ihm operieren. Also indem sie auf der Tastatur etwas machen beispielsweise, bestimmte Eingaben machen, bestimmte Abfragen starten und so weiter, tauchen sie in diesen virtuellen Raum ein und bekommen Informationen und arbeiten mit Informationen in diesem virtuellen Raum. Sie arbeiten nicht mehr direkt mit dem Prozess, sondern nur noch mit seinem informatischen Abbild bzw. Vorbild. Und in diesem entsprechenden Informationsraum, das ist ein Terminus, den der Soziologe Rudi Schmiede hier an der TU Darmstadt, Fachbereich 2, dafür geprägt hat. Gleichzeitig sitzen Sie natürlich in einem physischen Raum, weil Sie eben nicht nur aus geistigen Operationen bestehen, sondern weil Sie eben auch aus Körper bestehen, aus einem Leib bestehen, der Bedürfnisse hat, der physischen Raum auch braucht, zum Beispiel einen Stuhl unterm Hintern braucht, der eine bestimmte Ergonomie des Arbeitsplatzes braucht, der eine bestimmte Raumtemperatur braucht, um sich wohlzufühlen, damit dann diese geistigen Prozesse auch stattfinden können. Das heißt, der Informationsarbeiter, denn um die handelt es sich jetzt hier. Wir haben es hier jetzt mit Informationsarbeitern zu tun, nicht mehr mit Arbeitern in der materiellen Produktion, sondern mit Informationsarbeitern, die eben nicht mehr mit der Physis des Prozesses arbeiten, sondern mit seiner unphysischen, immateriellen Repräsentanz arbeiten und in dem entsprechenden Raum arbeiten. Der hat sozusagen eine Doppelexistenz. Er ist auf der einen Seite in diesem virtuellen Raum, auf der anderen Seite in einem realen Raum. Jeder von Ihnen, der schon mal sehr intensiv gearbeitet hat am Computer, weiß, dass man so den realen Raum um sich herum total vergessen kann, weil man so eintaucht in den virtuellen Raum, so dass man sogar seine Schlafbedürfnisse und seine Essensbedürfnisse für eine Zeit vergessen kann. Das ist also ein bekanntes Phänomen, das sich einstellen kann, aber das ändert natürlich nichts daran, dass es eine Physis der betreffenden Menschen gibt, auch wenn sie vergessen. Die Physis selbst vergisst sich nicht. Das heißt, der Leib braucht dennoch hat dennoch seine Bedürfnisse, er braucht Schlaf, er braucht Ruhe, er braucht Pausen, zwischendurch muss was gegessen werden und so weiter und so fort. Also das ist die besondere Situation, in der sich jetzt Informationsarbeiter befinden. Bei ihnen findet so eine Art von Spaltung statt zwischen dem Raum, in dem sie arbeiten, und dem Raum, an dem sie als materiell-leibliche Wesen existieren. Und diese Spaltung muss man bewältigen, die muss man leisten, die muss man schaffen. Das ist nicht jedem gegeben, und die Fähigkeit dazu muss man auch entwickeln. auch dahingehend, dass man eben seinen Leib nicht dabei über die Gebühr vergisst, auch wenn das manches Unternehmen sich wahrscheinlich durchaus als Positivum vorstellen könnte, wenn die Leute keine leiblichen Bedürfnisse mehr hätten, die sie zu befriedigen haben und 24 Stunden am Tag im virtuellen Raum tätig sein könnten. Wenn wir uns jetzt die ursprüngliche Struktur angucken und uns fragen, wo in diesem Bild sind jetzt eigentlich die Instanzen dieser ursprünglichen Struktur Subjekt, Werkzeug, zu bearbeitendes Objekt? Ursprünglich waren die alle in dem Kästchen oben links, wo drin stand realer Arbeitsprozess. Da steht jetzt realer Produktionsprozess und zwei der Elemente, nämlich das Werkzeug und das Objekt, finden wir da auch noch weiterhin, aber das dritte der Elemente, nämlich das Subjekt, finden wir dort nicht mehr. Also das Subjekt ist ja das, was das Werkzeug führt und nach seinen Vorstellungen und Ideen mit Hilfe des Werkzeugs das Objekt umformt. Wir haben hier also nur noch das Werkzeug und das Objekt, das bearbeitet wird. Wo ist das Subjekt hin? Das Subjekt ist jetzt hier nach rechts sozusagen gewandert, denn das, was Aufgabe des Subjektes im ursprünglichen Schema war, nämlich, dass es sozusagen vorgibt, was zu geschehen hat im Arbeitsprozess, dass es das Werkzeug führt und dieses Führen eines Werkzeugs enthält ja immer dieses Moment von Kontrolle und von Steuerung. Dies wandert eben jetzt auf diese Instanz rechts, auf das informatische Vorbild über. Das heißt, das informatische Vorbild, das Programm, das Steuerprogramm übernimmt jetzt die Position, die in der ursprünglichen Struktur des einfachen Arbeitsprozesses das menschliche Subjekt eingenommen hatte. Das bedeutet auch, dass die Terminalarbeiter nur Teil dieses, was jetzt hier Subjektstelle einnimmt, Teil darstellt, insofern sie eben in diesem Raum zwar arbeiten, und natürlich auch Vorstellungen und Ideen haben, wie das bei Menschen eben so ist, wenn sie arbeiten, dass eben in ihrem Kopf auch noch eine ganze Menge vor sich geht und auch Wünsche durchaus präsent sind. Aber der informatische Raum selbst wird ja beherrscht vom Programm. Und das Programm gibt eigentlich alles vor, den gesamten Rahmen vor, in dem diese Terminalarbeiter überhaupt nur tätig werden können. Die Terminalarbeiter, so in dieser Struktur, wo wir einen etablierten Produktionsprozess haben, der vom Computer gesteuert wird, haben nicht mehr in dem Sinne die Subjektstelle inne, dass sie etwa das Ziel ändern könnten. Dass sie vorgeben könnten oder entscheiden könnten, hier soll jetzt eben nicht das und das produziert werden, sondern wir machen jetzt mal was ganz anderes, was ganz Neues. Das können die sich nicht erlauben im Rahmen des Programms, weil das Programm das nicht erlaubt, völlig unabhängig von dem, was ihnen vielleicht von ihrer Firma erlaubt wird oder nicht erlaubt wird. Das Programm erlaubt ihnen das nicht. Das heißt, da, wo tatsächlich Veränderungen stattfinden können, wo Subjekte Einfluss nehmen können, das ist sozusagen hier gar nicht mehr drin. Das war an der Stelle, wo wir den Modellierungsprozess noch hatten. Das heißt, die Entwicklung des informatischen Vorbildes. Das heißt, das ist das, was die Programmierer, die das Programm überhaupt erst erschaffen, leisten. Aber wenn es einmal da ist und als Computersteuerungsinstanz eingesetzt wird, dann ist die Subjektfunktion auf das Programm übergegangen und die Arbeiter an den Terminals, die Informationsarbeiter, haben nur noch im Rahmen des Programms ihre Aufgabe zu erfüllen, die auch vom Programm sehr eng beschrieben ist. In diesem Modell, in diesen verschiedenen Stufen des Modells, realer Produktionsprozess, Modellierung und dann informatisches Abbild bzw. Vorbild, haben wir an verschiedenen Stellen nun neue Verständnisse von Arbeit bzw. von Verarbeitung. Im realen Produktionsprozess wird weiterhin Metall verarbeitet, so wie das im ursprünglichen Modell auch war. Nur dass es eben kein Mensch mehr ist, der seine subjektiven Vorstellungen da überträgt, sondern das ist dann inzwischen auf die Maschine bzw. ihre Computersteuerung schon übergegangen. Aber ursprünglich ist es auch da natürlich noch eine subjektive Intention von Menschen, die sich darin vergegenständigt hat. Wir haben auf der anderen Seite einen Verarbeitungsprozess, in dem eben der reale Produktionsprozess zu einem informatischen Abbild bzw. Vorbild verarbeitet worden ist. Das ist die Arbeit, die in Modellbildungstätigkeiten drinsteckt. Das hat verschiedene Stufen und am Ende dieser Stufen steht auf jeden Fall die Programmierarbeit, die Programmiertätigkeit als eine Form eben, also, oder eine Stufe der Verarbeitung von Realität zu symbolischen Repräsentationen in Form von informatischen Abbildern bzw. Vorbildern bzw. von Programmen. Und in diesem Raum, der da entsteht, in diesem Informationsraum wird ebenfalls verarbeitet, dort werden nämlich Daten verarbeitet nach den Regeln, die dem Programm eingeschrieben sind. Der ursprüngliche Arbeitsbegriff ist am ehesten noch da zu finden, wo hier in diesem Beispiel die Metallverarbeitung steht. Immerhin mit der gravierenden Einschränkung, dass das, was ich ursprünglich am Anfang für den Arbeitsbegriff angegeben habe, dass es menschliche Tätigkeit ist, so unmittelbar dort nicht mehr gilt. Dies ist jetzt maschinelle Tätigkeit. Ich hatte vorhin gesagt, da können wir eigentlich von Arbeit nicht mehr sprechen, wenn Maschinen etwas tun, weil der ursprüngliche Arbeitsbegriff einer ist, der sich auf menschliche Tätigkeit bezieht. Deswegen steht hier jetzt auch nicht mehr Arbeitsprozess, realer Arbeitsprozess, sondern deswegen steht hier jetzt Produktionsprozess, weil wenn wir von Produktion sprechen, ist nicht mehr die Instanz im Zentrum der Aufmerksamkeit, die diesen Prozess entwickelt, steuert, nämlich das arbeitende Subjekt, von dem es sozusagen ausgeht, der Prozess ausgeht, sondern wenn wir von Produktion sprechen, dann haben wir das Ergebnis, das, wo dieser Prozess hinführt, im Blick, nämlich das Produkt. Und dann ist es sozusagen nicht mehr so wichtig, ob das, was zum Produkt führt, vom Menschen ausgeht oder von der Maschine ausgeht. Es geht dann um das Produkt. Insofern halte ich es für terminologisch gut vertretbar zu sagen, wir haben es dann in dieser Beziehung mit dem Übergang von der Arbeit zur Produktion zu tun. Das ist eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Weg vom arbeitenden Menschen hin zum zu erstellenden Produkt. Während die anderen beiden Verarbeitungstätigkeiten vom ursprünglichen Verständnis von Arbeit doch relativ weit weg sind, denn bei der Modellbildung wird zwar der reale Produktionsprozess gedanklich zu etwas anderem verarbeitet. Es wird eine symbolische Repräsentation von einem Wirklichkeitsausschnitt erzeugt, aber eben dies ist keine physische Produktion. Das, was dabei herauskommt, ist nichts Physisches, was unser Leben unmittelbar verändern kann. Was wir hier allerdings noch haben, ist, dass es ein Subjekt im ursprünglichen Sinne dieser Tätigkeit gibt, nämlich das können nur Menschen leisten. Und schließlich die Datenverarbeitung, da haben wir weder noch das menschliche Subjekt, noch haben wir Objekt, das physische Objekt, das bearbeitet wird, noch haben wir überhaupt hier irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit, zur materiellen Wirklichkeit in diesem Raum. Sondern hier haben wir es nur noch mit Symbolen und symbolischen Operationen zu tun. Das heißt, hier sind wir vom ursprünglichen Arbeitsbegriff schon sehr weit weg. Das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, es gibt eine Entwicklungsfolge, die man mit den Begriffen Arbeit, Produktion, Konstruktion charakterisieren kann, die jeweils bestimmte Entwicklungsstufen charakterisieren. Bei der Arbeit geht es noch um den Menschen und es geht noch um den Ursprung einer zuwendenden physischen, materiellen Not des Menschen als eines physischen, leiblichen Wesens in einer physischen Welt. Wenn wir von Produktion sprechen, dann haben wir es schon damit zu tun, dass der Mensch als Subjekt, das jederzeit auf den Verlauf des Prozesses Einfluss nehmen kann, in seinem Sinne sozusagen Abschied genommen haben. Den haben wir verabschiedet. Das ist ja nicht etwas bloß Negatives, sondern damit ist natürlich auch die Anstrengung der Arbeit und die Gefahr, die in Arbeitsprozessen für die menschliche Physis lauern kann, sobald der Mensch da physisch einbezogen ist, natürlich von ihm genommen. Er hat zwar keine Einflussmöglichkeiten, keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten mehr, dass er mit seiner Physis eingreifen kann in den physischen Prozess, aber er ist diesem physischen Prozess auch nicht mehr unterworfen und ausgesetzt. Das heißt, die Deformierungen, die vom physischen Arbeitsprozess ausgehen können, denen ist er entzogen und er ist frei für andere Tätigkeiten, für andere Arten von Tätigkeiten. Wir hatten ja vorhin schon davon gesprochen, unter anderem zum Beispiel kann er die von Arbeit freie Zeit nutzen, um sich zu bilden. Hier ist also die Verschiebung vom Menschen als Subjekt hin zum Produkt, das es zu erzeugen gilt. Und ob das Produkt nun vom Menschen oder von der Maschine hervorgebracht wird, ist in der Betrachtungsweise im Prinzip gleichgültig geworden. Es geht nur noch darum, das möglichst effektiv halt zustande zu bringen. Und in der Regel sind Maschinen eben effektiver in der sicheren Erreichung des Produktionsziels als Menschen. Und schließlich, wenn ich von Konstruktion spreche, dann habe ich im Blick das, was sich im Informationsraum tut. Insofern dies ein Raum ist, in dem alles, was es dort gibt, vom Menschen geschaffen ist, ein menschliches Konstrukt ist, eine menschliche Schöpfung ist. Das ist weder hier so, das Objekt, das bearbeitet wird, ist kein menschliches Konstrukt, sondern ist etwas, was er vorfindet in der Natur, in seiner physischen Welt und das er entsprechend, gerade weil es eben nicht von ihm stammt, erstmal sich unterwerfen muss sozusagen durch Arbeit oder sich anpassen muss, seinen Bedürfnissen anpassen muss durch Arbeit. Und auch im Werkzeug steckt immer noch seine Herkunft aus etwas, was nicht vom Menschen kommt, insofern es eben aus einem bestimmten Material ist, das Menschen in ihrer Physis vorgefunden haben. Und das ist bei der maschinellen Produktion als physischer Produktion zunächst auch nicht anders. Auch da geht es noch darum, das reale Objekt zu bearbeiten. Da wird genauso wie in der menschlichen Arbeit eben Metall bearbeitet, das sich in der Natur vorfindet, auch wenn es vielleicht durch vorgängige Produktionsverfahren schon gereinigt worden ist, aus Vermischungen mit anderen Materialien herausgeholt worden ist und so weiter. Dennoch bleibt sozusagen immer noch das, was nicht vom Menschen kommt, darin enthalten. Das Werkzeug, hier in diesem Falle die Maschine, kommt ebenfalls zwar vom Menschen, insofern es ein menschliches Konstrukt ist, aber weil es materiell ist, eben auch nicht nur vom Menschen. Was ebenfalls eine Rolle spielt, ist, dass der Mensch selbst nun hier in dieser Konstellation zunächst mal auch mit dem, als was er sich physisch vorfindet, also mit seinen leiblichen Limitationen, seinen Fähigkeiten, aber eben auch seinen Grenzen arbeitet und das eben einfließt in den Arbeitsprozess. Der Mensch ist nicht sein eigenes Geschöpf, sondern er ist eben ein Geschöpf, das sich als solches vorfindet, auch wenn er sich weiterentwickelt, sich bildet, sich schult und so weiter. Alles dies ist ähnlich wie die Arbeit, die zu einer Maschine führt. Arbeit an einem Material in Anführungsstrichen, das er vorgefunden hat. In diesem Falle ist er selbst sozusagen das Material. Hier haben wir zwar den Menschen schon ausgeschlossen aus der Produktion. Insofern haben wir aus der Produktion auch die Limitationen, die mit der menschlichen Physis verbunden sind, ausgeschlossen. Dennoch bleiben die Limitationen, die die Materialität unserer Welt der Produktion grundsätzlich setzt. Hier aber, in diesem Raum, gibt es nichts mehr, was aus der Welt kommt. Hier gibt es nur noch, was vom Menschen kommt. Keinerlei Materialität mehr. Und auch die Operationen, die die Menschen dort vollziehen, haben nichts mehr mit ihrer Physis zu tun, sondern nur noch mit ihren geistigen Operationsmöglichkeiten. Also wenn man so will, operieren sie in diesem Raum nicht als die Menschen, als die sie draußen vorm Terminal sitzen. Denn dass sie sitzen beispielsweise vor dem Terminal, spielt für das, was sie darin tun, keine Rolle. Es ist zwar eine Voraussetzung dafür, eine Bedingung dafür, dass sie überhaupt im Informationsraum etwas tun können, aber sie sitzen nicht im Informationsraum. Sie essen nicht im Informationsraum. Sie atmen dort nicht. Nichts von dem, was sie als leibliche Wesen vor dem Bildschirm auszeichnet, spielt innerhalb des Informationsraums eine Rolle. Sie sind sozusagen innerhalb des Informationsraums vollständig reduziert. Man kann auch sagen befreit, sagen wir mal erst reduziert. Sie sind vollständig reduziert auf geistige Operation. Eine Instanz der geistigen Operation. Man kann sagen, damit sind sie sozusagen auch befreit von ihrer Materialität, weil sie im Informationsraum etwas tun, was ihnen als materiellen Wesen im Prinzip nicht möglich wäre. Wenn man nämlich beispielsweise den Informationsraum wiederum interpretiert als Repräsentation eines physischen Raums, dann können sie in dieser virtuellen Repräsentation Dinge tun, die sie im physischen Raum niemals tun könnten, weil ihre Leiblichkeit es nicht erlaubt. Sie können dort mit der beispielsweise virtuellen Repräsentanz von hochgiftigen oder radioaktiven Substanzen unmittelbar operieren, was sie in Wirklichkeit niemals tun könnten, ohne ihr Leben oder ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Das heißt, in diesem Raum ist alles Konstrukt. Und insofern es Konstrukt ist, enthält es keine Spur mehr vom wirklichen Leben. Es ist davon vollständig abgeschnitten. Natürlich macht man das Ganze ja nicht, damit man nun in diesem Raum geht und sich und da sozusagen bleibt, sondern dieser Informationsraum hat ja seine Funktion wiederum in einem lebensweltlichen Kontext. Das heißt, die Abstraktion von unserer materiellen Welt soll ja dieser materiellen Welt wieder zugutekommen. Das Arbeiten im Informationsraum soll sich ja auswirken darauf, dass dann eine effektivere Produktion in der wirklichen materiellen Produktion möglich ist. Also diese Konstrukte müssen wieder in Beziehung gesetzt werden zur wirklichen Welt. Das geschieht dann durch die Kopplung, durch die technische Kopplung mit entsprechender Peripherie, die sozusagen diese Beziehung dann realisiert. Aber in diesem Raum ist eben alles Konstrukt und insofern willkürlich. Und erst durch die Kopplung mit dann wiederum realer Maschinerie und mit der wirklichen Welt, die ich in der vergangenen Vorlesung als eine objektivierte Interpretation bezeichnet habe. Also in der technischen Kopplung wird sozusagen die Interpretation, dass das, was in diesem Raum geschieht, nur die Repräsentanz von etwas sein soll, was dann auch in Wirklichkeit geschieht. Also diese Interpretation wird technisch geleistet, wird nicht mehr im Kopf, muss nicht mehr im Kopf geleistet werden. Es ist eine objektivierte Interpretation. Aber ohne diese objektivierte Interpretation, also ohne diese Kopplung mit realer Maschinerie, ist das, was im Informationsraum passiert und passieren kann, reines Konstrukt, ohne Bezug zu irgendeiner Materialität, ohne dass die Materialität sozusagen ihre eigenen Zwänge hineinbringen könnte, sondern die Zwänge der Materialität, beispielsweise, dass ich die Erdanziehung berücksichtigen muss, wenn ich einen realen Produktionsprozess steuere. Das geschieht allein aufgrund dessen, dass ein Programmierer weiß, dass er dies tun muss, aber nicht, weil in diesem Raum tatsächlich die Erdanziehungskraft wirkt. Sie wirkt dort nicht. Es kann nur ein Konstrukt sozusagen schaffen, nämlich eine Wirkung virtuell erzeugen, aber dazu muss eine entsprechende Entscheidung von einem Subjekt, einem Programmierer getroffen werden. Das macht Konstruktion aus, dass hier nichts mehr geschieht, einfach aufgrund dessen, dass die materielle Welt sich zur Geltung bringt, sondern Konstruktion heißt, dass alles entschieden ist von Menschen, dass alles subjektiv entschieden ist, was dort geschieht. Und insofern der Mensch mit seiner Konstruktionsfähigkeit, seiner Konstruktionsmacht die letzte maßgebliche Instanz dort ist. Und da ist er sozusagen dann auch allmächtig, denn dort kann er alles sozusagen geschehen lassen. Nichts davon ist wirklich, aber alles ist möglich. In der Wirklichkeit ist natürlich nicht alles möglich und insofern geschieht da dann die Korrektur dieser Allmacht, da wo die technische Kopplung dann geschieht mit realer Maschinerie, werden die Menschen dann wieder ihrer Grenzen sich bewusst, ihrer notwendigen Grenzen oder der Grenzen ihrer Konstruktionsmacht sich bewusst, die im informatischen Raum nicht erfahrbar ist, sondern nur außerhalb des Raums. Ja, und damit komme ich dann jetzt zum letzten Abschnitt der heutigen Vorlesung, nämlich zur pädagogischen Bedeutung dessen, was ich heute in diesen Entwicklungsstufen dargestellt habe. Was ich schon gesagt habe, notwendige Arbeit erzieht, sie diszipliniert auch den Menschen und sie verhindert Bildung. Ich hatte schon gesagt, sie provoziert auch Bildung, sie braucht Bildung, sie ermöglicht auch Bildung, die notwendige Arbeit, jedenfalls soweit es notwendige Arbeit ist, die sich auf die Abschaffung der Notwendigkeit der Arbeit selber auch bezieht, also produktivitätssteigernde Arbeit ist. Aber im Arbeitsprozess selber ist Bildung ausgeschlossen. Also die Einbeziehung in den Arbeitsprozess verhindert Bildung. Dann haben wir gesehen, dass der Gang von der Arbeit über die Produktion zur Konstruktion den Menschen in zunehmendem Maße ja aus dem realen Arbeitsprozess sozusagen ausschließt. Wir können auch sagen, ihn davon befreit, ihn freisetzt und insofern dann Bildung auch ermöglicht, der Übergang von der Arbeit zur Produktion und dann zur Konstruktion. Die Produktion als neue Stufe von Arbeit, nämlich als die Stufe, in der der Mensch nicht mehr Teil des materiellen Produktionsprozesses ist, also die Stufe der Maschinisierung der Produktion, schafft dadurch, dass sie den Menschen nicht mehr benötigt im materiellen Produktionsprozess, Raum für Bildung, das hatte ich schon angesprochen, und gleichzeitig bedarf sie allerdings auch der Bildung, denn die Weiterentwicklung von Produktionstechnik, die dann wiederum durch ihre Weiterentwicklung neuen Raum für Bildung schaffen würde, natürlich nicht nur für Bildung, auch für Kultur, für Freizeit und so weiter, aber eben arbeitsfreie Zeit schafft, auf die Bildung ja angewiesen ist. Diese Produktion lebt, also sie schafft nicht nur Raum für Bildung, sie lebt auch von Bildung, insofern eben diese innovativen Ideen zur Fortentwicklung von Produktionstechnik nur von gebildeten Menschen kommen können, von Menschen, die ihre geistigen Fähigkeiten einsetzen und weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt zum letzten komme, zur Konstruktion, dann gilt erstmal durchaus das, was ich für Produktion gesagt habe. Denn wie wir gesehen haben, ist der Bereich der Konstruktion ja nur künstlich sozusagen hier trennbar von dem Bereich der materiellen Produktion. Das ist ja eine künstliche Isolierung, dieser informatische Raum, der da geschaffen ist, in dem gearbeitet wird, hat ja seinen Sinn oder empfängt seinen Sinn ja nur durch die Kopplung mit realen Produktionsprozessen. Insofern ist also diese Darstellung des Konstruktionsraums in seiner Isolation und in seiner Nichtbezogenheit auf materielles Leben und materielle Produktion eine Abstraktion, die so in der Wirklichkeit ja nicht wirklich Sinn macht. Dennoch ist es so, dass eben in diesem Raum, in dem Informationsraum, dadurch, dass dort alles schon entschieden ist, dass dort keine Entscheidungen mehr getroffen werden können, sondern das Programm als Setzung des Rahmens, in dem operiert werden kann, das Programm seine eigene Herkunft nicht zeigen kann. Es gibt sozusagen im Konstruktionsraum, im Informationsraum, in dem diese Informationsarbeiter dann arbeiten, kein Gedächtnis an den Prozess, aus dem diese Konstruktion hervorgegangen ist. Sie existiert einfach. Und wenn man in sie eintaucht, findet man sie einfach vor, aber da gibt es keine Geschichte. Innerhalb dieses Raums gibt es keine Geschichte, aus der heraus sich das entwickelt hat. Wenn wir raustreten, können wir natürlich sehen, dieses Programm ist entwickelt worden, aber es ist eben außerhalb dieses Raums entwickelt worden und geschrieben worden. Es ist nicht im Raum des Programms entwickelt und geschrieben worden. Insofern löscht also ist im Informationsraum die Spur seiner Entstehung und damit auch der Bildung, der Bildungsprozesse, auf die er sich zurückführen lässt oder auf die sich seine Entwicklung und Konstruktion zurückführen lässt, verschwunden oder ausgelöscht. Und dann sieht es so aus, als ob der informatische Raum selbst so etwas und das Programm, das ihn beherrscht, den informatischen Raum, selbst so etwas sei wie ein Subjekt. Und als ob Programme an die Stelle von Menschen treten könnten, Subjektstelle einnehmen könnten. Und das heißt, als ob wir nicht mehr Menschen bilden müssten zu Subjekten, die unter anderem in der Lage sind, Programme zu schreiben, sondern als ob wir eigentlich an die Stelle der Bildung die Konstruktion von Programmen setzen könnten. Das würde in letzter Instanz bedeuten, dass wir unsere Bildungseinrichtungen eigentlich abschaffen könnten und ersetzen könnten durch Einrichtungen, in denen programmiert wird, in denen Programme geschrieben werden. Das ist eine Fantasie, die durchaus nicht unverbreitet ist, die sozusagen das Ende der Pädagogik markieren würde. Wir brauchen keine Pädagogik mehr, sondern wir brauchen eigentlich nur noch Ingenieure, genauer gesagt Informatiker. Die Pädagogen werden abgelöst von Informatikern, also die Pädagogen bilden Menschen, die Informatiker konstruieren Maschinensteuerungssysteme. Wenn man sagt, Menschen sind letztlich auch nur Maschinen, oder wenn man sagt, Maschinensteuerungssysteme, sprich Programme, sind eigentlich auch so etwas wie lebendige Wesen, die Entscheidungen treffen können, die denken können, die lernen können, dann besteht allerdings in der Tat kein Unterschied mehr zwischen Bildung oder pädagogischer Tätigkeit und informatischer Tätigkeit. Und dann würde man vielleicht auch sagen können, und das sagen ja manche, dass dann allerdings die informatische Tätigkeit die effektivere ist, weil sie funktionstüchtigere Maschinen hervorbringt, als es die Pädagogen tun, die höchst unvollkommene Maschinen lediglich zustande bringen. Ich muss das einschränken, insofern ich sagen muss, das sind Fantasien, die sich zum Teil damit verbinden. Das sind aber nicht die Vorstellungen, von denen man sagen kann, dass sie sozusagen die Diskussion und die Interpretation dessen, wozu wir computergesteuerte Maschinen haben wollen und einsetzen wollen, tatsächlich beherrscht. In der Regel sind diese Fantasien heute oder gelten diese Fantasien heute, Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort intelligente tutorielle Systeme als Anwendung von künstlicher Intelligenz in Bildungsprozessen, eigentlich schon wieder überwunden oder veraltet, also künstliche Intelligenz. Wenn heute von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, dann eigentlich weniger als noch vor 30, 40 Jahren, in dem Sinne, dass das heißt, dass die Maschinen mal das tun werden, und zwar im vollständigen Umfang tun werden, was heute Menschen tun, wenn sie ihren Kopf oder ihre geistigen Fähigkeiten einsetzen. Sondern wenn heute von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, dann ist damit eher gemeint, dass es Maschinen sind, die zu Leistungen in der Lage sind, die zu den Menschen ihre Intelligenz benötigen. Dass aber nicht mehr beansprucht wird, dass alles das, was Menschen als geistige Wesen leisten können, tatsächlich vollständig von Maschinen übernommen werden könnte. Das heißt also, Pädagogik hat eine Zukunft, trotz Informatik, aber auch wegen Informatik, weil eben informatische Entwicklungen ja mit dazu beitragen, dass Entlastungen stattfinden können, die dann wiederum für arbeitsfreie Bereiche und das heißt auch für Bildung genutzt werden können. Ja, und damit bin ich für heute auch durch mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Ich schalte dann mal hier für unsere virtuellen Teilnehmer ab.